Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ideenfänger-Podcasts. Heute ist bei mir zu Gast Professor Klaus Oberhauser. Er forscht zum Thema Verschwörungstheorien. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Oberhauser, können Sie sich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ich bin Professor für Geschichtsdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Tirol und Lehrbeauftragter schon seit vielen Jahren an der Universität Innsbruck. Und als Historiker habe ich mich schon seit über ein Jahrzehnt mittlerweile mit Verschwörungstheorien und ihrer historischer sowie gesellschaftlicher Wirkung beschäftigt.
Was fasziniert Sie am Thema Verschwörungstheorien?
Das Faszinierende an Verschwörungstheorien ist, dass sie erstens schon so lange einfach gibt. Sie haben eine sehr, sehr lange Geschichte und, das ist dann für einen Historiker immer wahnsinnig interessant, dass sie auch heutzutage gesellschaftlich so ein großes und wichtiges Thema einfach geworden sind. Und eben nicht nur durch die Corona-Krise, sondern auch schon seit längerer Zeit. Das heißt, wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das wir historisch festmachen können, aber auch bis in die Jetztzeit hinein transferieren können.
Wir haben ja aktuell die Corona-Krise. Da gab es ja auch viele Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und das war so, wie ich es beobachtet habe, auch so ein bisschen ein Nährboden für Verschwörungstheorien. Was hat jetzt Bill Gates mit Verschwörungstheorien zu tun?
Bill Gates hat mit Verschwörungstheorien zu tun, dass er als einer der ganz großen Gegner auserkoren wird. Man sieht in ihm jemanden, der schon vor einiger Zeit bei einem TED-Talk gesagt hat, es wird eine große Pandemie kommen. Man sieht in ihm eine reiche Person, die sehr viel Einfluss hat, die kosmopolitisch tätig ist und die die WHO zum Beispiel ganz stark unterstützt. Das ist eine Stiftung, macht das. Und gleichzeitig eben auch ist Bill Gates eine Person, der sehr stark auch immer schon gegen den Klimawandel vorgegangen ist und auch schon teilweise verschiedenen Zeitungen und Medienanstalten Geld gegeben hat. Das heißt, er ist eigentlich ein prototypischer Gegner von Verschwörungstheoretikern.
Und wer glaubt jetzt typischerweise an Verschwörungstheorien? Haben Sie da Erkenntnisse?
Ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man es relativ differenziert sehen muss. Was wir sehen in den Daten, in verschiedenen größeren psychologischen und politikwissenschaftlichen Projekten, dass es durchaus so ist, dass es eher links- und rechtsextrem ist, ist relativ stark ausgeprägt, aber es ist ein Phänomen, das wir in der gesamten Gesellschaft finden, das teilweise mit Bildung nicht im Zusammenhang steht, bis auf das, dass wir sagen können, umso höher der Bildungsgrad ist, geht man eher davon aus, dass man weniger anfällig für Verschwörungstheorien ist. Aber es gibt ganz viele Einzelfälle, wo das nicht der Fall ist. Wir sehen schon, dass das bei vielen Leuten der Fall ist, die eine persönliche Krise durchgemacht haben. Meistens eine private Krise, die sich dann mischt mit einer gesellschaftlichen Krise, ein Jobverlust oder andere Dinge. Der klassischste aller Fälle ist übrigens der Journalist, der entlassen wurde und dann ein alternatives Medium gründet und dann zum Verschwörungstheoretiker wird. Denen glaubt man übrigens auch mehr, weil sie Überläufer sind und Renegaten und Einblicke haben. Was nicht stimmt, und das wird häufig falsch dargestellt von den Medien, es ist nicht so, dass das der 40-jährige verlassene Mann ist, der keinen Sinn mehr in der Welt sieht. Das ist wahrscheinlich falsch, sondern es ist wesentlich größer zu sehen. Und es ist auch so, dass wir in den Daten immer wieder sehen, dass auch Frauen durchaus gleich an Verschwörungstheorien glauben, aber dass Frauen sich wesentlich weniger öffentlich äußern.
Sie haben es ja eben angesprochen, also Journalisten, die entlassen werden oder vielleicht die Karriere verwehrt wird, gründen ein alternatives Medium. Gibt es da Beispiele, die Sie da uns sagen können?
Das sind in Deutschland relativ berühmt. Es wäre jetzt ein Ken Jebsen, der das KenFM gegründet hat. Das ist eine Eva Herrmann, die jetzt auch wieder sehr viel Präsenz bekommen hat durch verschiedene Interviews in der Corona-Zeit. Das wären jetzt die zwei ganz, ganz bekannten. Aber es gibt noch viele andere, kleinere, die einfach dann auch mitarbeiten. Dann gibt es eigene Verlagswesen, die sie gegründet haben, wie der Kopp-Verlag, wo einfach sehr viel verschwörungstheoretische Literatur auch verlegt wird.
Was ist denn jetzt so das Hauptproblem bei Verschwörungstheorien aus Ihrer Sicht?
Das Problem in Hinsicht auf eine Gesellschaft besteht darin, dass Verschwörungstheorien dazu beitragen, dass sich falsche, und damit meine ich wirklich falsche, Informationen sehr schnell verbreiten können. dass dadurch verschiedenste Deutungsvarianten einfach da sind und wo man sagen können, aber leider ist es so, es gibt eben Gerüchte, die den Fakten dann widersprechen und dadurch haben wir dann ganz, ganz viele verschiedene Meinungen nebeneinander und das ist gerade in Krisenzeiten ein großes Problem, weil man dann nicht mehr weiß, auf was man sich verlassen kann und das kann eben zu einem großen Vertrauensverlust in gesellschaftliche Institutionen, in Menschen und andere Dinge dann einfach kommen. Und das ist ein erstes großes Problem. Das zweite große Problem ist, Verschwörungstheorien können dazu führen, dass es zu Gewaltanwendungen kommt. 5G-Masten sind zum Beispiel in der Corona-Zeit angezündet worden im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden. Das ist sicherlich eine Gewaltanwendung. Dann haben wir immer wieder Gewaltanwendungen auch gegen Journalisten auf der offenen Straße. Also ZDF, ARD-Mitarbeiter sind angegriffen worden. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann, wenn man durch ein Verhalten so gesteuert wird, dass man andere Leute gefährdet. Wenn man zum Beispiel sagt, ich glaube nicht an Impfungen, obwohl es natürlich Impfungen gibt, wo man wissen, die funktionieren, das ist auch evidenzbasiert abgesichert und dann lässt man sich nicht impfen, verbreitet dadurch dann selbst eine Krankheit. Das wäre so das Dritte, wo man sagt, da wird es dann schon gefährlich und einfach ein Problem für eine Gesellschaft.
Sie waren ja auch bei uns zum Gast im Online-Vortrag bei der Union-Stiftung und Sie haben gesagt, dass viele Menschen einen Vertrauensverlust in staatliche Organisationen, in Zeitungen, in unabhängigen Journalismus und weitere Organisationen haben. Was ist denn da aus Ihrer Sicht der Grund?
Das hängt stark zusammen mit einer Suche nach Sinn, die bestimmte Ideologien offensichtlich nicht mehr gewährleisten können. Einerseits, andererseits, durch diese Pluralisierung des Wissens, die in den letzten Jahren einfach stattgefunden hat, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sich zu informieren und man ist gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen, ob man jetzt diese Zeitung liest oder eine andere oder die oder wiederum die eine. Und dadurch entstehen dann auch wiederum diese Wahrheitssysteme, wo man dann beginnt, das Ganze langsam zu kippen. Wenn man genau hinschaut, ist, wäre man eigentlich auch in einem Zeitalter des Populismus. Das kommt jetzt immer mehr und Populismus und Verschwörungstheorien sind das Phänomen ganz, ganz stark miteinander verbunden. Ähnliche Parolen, ähnliche Themen und das ist auch wiederum Populismus. Wenn der aufkommt, sieht man schon, dass es einen Vertrauensverlust gibt in alte Werte. Und da gibt es einfach dann diese Umwertung, die dann passiert. Und das ist auch immer eine Zeit, wo Verschwörungstheorien eine ganz große Rolle spielen können. Nicht müssen, aber können.
Bei uns im Saarland gab es jetzt auch Demonstrationen, die sich gegen die Corona-Beschränkungen gewendet haben von Bürgerinnen und Bürgern. Also ist ja auch berechtigt, dass man gegen solche Dinge demonstriert. Aber das hat sich teilweise auch mit Verschwörungstheoretikern, mit Rechtsextremen, mit Linksextremen vermischt. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung?
Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Eben weil die von Ihnen angesprochenen links- und rechtsextremen Gruppierungen das Ganze nützen können. Und dann werden Leute, die demonstrieren, weil sie sagen, okay, diese Maßnahmen betreffen mich sehr stark, ich bin extrem eingeschränkt und gehe eigentlich auf die Straße, nur um zu sagen, dass ich nicht damit einverstanden bin, können dann vereinnahmt werden durch extreme Positionen. Und das hätte dann man darf es nicht so verallgemeinern oder darf es nicht so einfach sehen und das kann dann wirklich zu einem großen Problem führen, wie wir alle wissen, wie wenn dann eine große Masse auf der Straße ist, was dann wirklich passieren kann. Und wenn diese Masse auch noch größer wird, und wir sehen schon über ganzen deutschsprachigen Raum verteilt, dass es sehr viele von diesen Aufmärschen gibt, dann kann das wirklich ein demokratiepolitisches Problem darstellen.
Das sich vielleicht noch verstärkt, wenn die Wirtschaft mehr einbricht durch die Corona-Krise. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich ganz sicher so. Ich gehe auch davon aus, dass wenn sich das verschärft, vor allem das wirtschaftliche Wachstum, wenn dann Staaten nicht mehr so richtig einspringen können und Leute dann ärmer werden, dann gehen wir sicherlich in eine Zeit hinein, die extremer werden wird in Hinsicht auf die Ansichten und extremer werden wird in Hinsicht auf Gewaltanwendungen.
Ja, das wäre ja sehr besorgniserregend. Gibt es da auch geschichtliche Parallelen vielleicht so heute?
Die gibt es ja immer wieder. Ich meine, die sozialen Protestbewegungen, die immer diesen Hintergrund einfach hatten, auf die Straßen zu gehen, die ja eigentlich positiv sind, muss man ja dazu sagen, ist ja auch ein Sinn von Demokratie, ist aber häufig hat das Ganze dazu geführt, dass es dann zu Gewaltanwendungen eigentlich gekommen ist und dass das meiste dann, das haben dann auch immer niedergeschlagen werden müssen und das ist dann immer das, wo es nicht hinführen soll.
Und haben Sie noch andere historische Beispiele von Verschwörungstheorien, die eine Gesellschaft destabilisiert haben? Also ich glaube, Sie haben da das Mittelalter angesprochen in Ihrem Vortrag.
Ja, im Mittelalter ist es insofern etwas schwierig, weil man nur Quellen von Eliten haben. Und es ist eher ein Elitendiskurs. Und dann müsste man eine von diesem Elitendiskurs Rückschlüsse ziehen auf die Gesellschaft. Aber was wir wissen ist, dass zur Zeit der Pest, das könnte man jetzt vergleichen mit der Corona-Krise, muss man nicht, könnte man nicht, aber es waren einfach zwei Pandemien, dass es hier zu Pogromen gekommen ist gegen Juden. Und deshalb sehen wir, das gibt es ganz häufig in den Quellen, und das sind natürlich ganz klare, ganz furchtbare, destabilisierende Marker in einer Gesellschaft. Das hat es auf jeden Fall gegeben. Zur Zeit der Französischen Revolution hat es extreme Auseinandersetzungen gegeben hinsichtlich auf verschwörungstheoretische Deutungen des Ausbruchs der Französischen Revolution. Hexenverbrennungen kann man genauso zurückführen auf eine Verschwörungstheorie, wäre auch vollkommen legitim, und auch das war natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Und so könnte man diese ganze Reihe eigentlich so durchgehen, dass es da immer und immer wieder zu solchen destabilisierenden Phänomenen gekommen ist durch Verschwörungstheorien und Krisen im Zusammenhang.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück in die Gegenwart. Wer sind denn die größten Verschwörungstheoretiker aus Ihrer Sicht im deutschsprachigen Raum heute?
Also mit den größten meinen Sie die berühmtesten?
Die berühmtesten, genau.
Oder das, eigentlich waren Sie ja schon genannt. Ich meine, das ist, Ken Jebsen ist sicherlich jetzt eine Person, der wird auch medial immer und immer wieder hervorgehoben, hat sehr viele Follower, macht das auch sehr geschickt. Also der verkauft sich, der weiß, wie er mit seinem Publikum umgehen muss, und ist sicherlich eine Figur, die sehr stark rauf und herab zitiert wird. Ein Xavier Naidoo ist jetzt ganz stark dazugekommen, der in den letzten Meldungen, muss man sagen, sehr stark einfach abdriftet, sehr stark verschwörungstheoretisch nur noch zu argumentieren. Ein Attila Hildmann, der im deutschsprachigen Raum einfach eine sehr große Bekanntheit hat, eine Eva Herrmann. Es sind schon einige, die hier Berühmtheit erlangt haben. Zweifelhafte Berühmtheit, aber eine Berühmtheit erlangt haben, die es ihnen auch erlaubt, dass sie eine Vielzahl von Followern einfach haben, dass es ihnen erlaubt, ihre alternativen Medien, dass die einfach laufen und dass das irgendwo funktioniert und dass im Hintergrund eben auch eine Verschwörungstheorie-Industrie steckt, dass diesen Menschen das auch erlaubt, dass sie davon leben können.
Also ist das auch ein Geschäftsmodell?
Ist es. Ist zwar eines, das man wahrscheinlich ablehnen sollte, aber es ist auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, von dem wir wissen, dass es funktioniert.
Welche Rolle spielt denn das Internet bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien? Also würden die sich ohne das Internet so stark verbreiten können? Wie sehen Sie das?
Wahrscheinlich nicht. Das Internet ist ein Katalysator. Sichtbarkeiten werden erhöht, Verbreitungen sind schneller, Communities finden sich besser und verdichten sich schneller. Das hat alles das Internet mit sich gebracht, das ist klar. Heißt aber beileibe nicht, dass es nicht vor dem Internet nicht auch schon sehr viele Verschwörungstheorien gab und dass sich Verschwörungstheorien eben nicht verbreitet haben. Das waren dann einfach andere Kanäle. Das hat man durch Briefe gemacht, indem man sich Bücher geschrieben hat, eigene Medien gegründet hat. Das war auch schon davor so. Aber die Schnelligkeit und der Verbreitungsgrad im Sinne der Schnelligkeit ist natürlich ein Phänomen, das erst mit dem Internet in dieser Form aufgekommen ist.
Wir kommen so langsam zum Ende. Haben Sie noch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen?
Also ist das eigentlich wichtigste und interessanteste Buch zu diesem Thema hat sicherlich Michael Butter geschrieben. Nichts ist, wie es scheint, über Verschwörungstheorien. Das ist eine Einführung, die recht gut lesbar ist, also auch für die Allgemeinheit muss man nicht Akademiker sein, um mit diesem Buch zurechtzukommen. Das wird häufig kritisiert in verschwörungstheoretischen Kreisen und das ist meistens eine große Auszeichnung, dass es ein gutes Buch ist.
Noch eine abschließende Frage. Sie waren ja virtuell im Saarland zu Gast. Was verbinden Sie denn persönlich mit dem Saarland?
Mit dem Saarland verbinde ich nur das, was ich im Geschichtsstudium gelernt habe.
Ja, ist ja auch was. Ist ja eine spannende Geschichte.
Immerhin. Genau.
Ja. Okay, Herr Oberhauser, ich bedanke mich ganz herzlich für den Podcast und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de